Sehr cool. Wir starten heute in eine neue Serie. Wer hat's bemerkt? Okay. Ja, doch, so ein paar wenigstens. Humility Month. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich diese Serie, als wir entschieden haben, dass wir die machen und ich zum ersten Mal den Titel der Serie gehört habe, habe ich gedacht, was ist das bitte? Humility. Also schon, dass es schwierig ist auszusprechen, aber dann in der Übersetzung Demutsmonat. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, mit diesem Titel irgendwie was anzufangen. Also genau, also ganz genau checke ich es eigentlich gar nicht. Und mir ist es leichter gefallen, als wir dann darüber geredet haben und nachgedacht haben und ich gemerkt habe, hey, dieser Titel, das ist schon auch echt eine Abgrenzung, eine Gegenüberstellung zum Pride Month. Kurz, wer von euch weiß, was der Pride Month ist? So, doch einige mehr als heute Morgen. Pride Month begegnet dir mittlerweile an ganz, ganz, ganz vielen Stellen unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn du aktuell dein Fenster von Amazon Prime öffnest, dann begegnet dir ein riesengroßer Regenbogen und da steht groß dann auf der Titelseite von Amazon Pride Month. Wenn du momentan Fußball schaust, das passiert ja doch beim einen oder anderen, eine ganze Menge Fußballmannschaften laufen momentan mit diesen Pride Month Regenbogen Armbinden aufs Spielfeld. In öffentlichen Gebäuden hängen momentan nicht nur Deutschland- oder Europa-Fahnen, in vielen öffentlichen Gebäuden hängen gerade Regenbogenfahnen und zumindest in den größeren Städten, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern, in den größeren Städten, wenn du dir das Kulturangebot anschaust, das dort gerade so angeboten wird, in Theatern zum Beispiel, dann merkst du, dass in diesem Monat Juni ganz, ganz, ganz viele Angebote einen politisch oder ideellen Hintergrund haben. Der Pride Month wird immer populärer, in ganz, ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft begegnet er dir. Pride Month, ein Monat des Stolzes. Und ich habe mich gefragt, auf was ist man stolz? Was steckt dahinter? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich war das so, der Pride Month hat mich so zum ersten Mal vor 4, 5 Jahren ist mir dieses Thema begegnet, so richtig begegnet. Und ich musste selber erstmal nachforschen. Ich selber war nicht so fest in diesem Thema drinnen und habe mir aber die Mühe gemacht und bin da echt mal tiefer eingetaucht und habe dann auch eine ganze Menge verstehen dürfen. Und um es besser zu verstehen, müssen wir uns die Entstehung von Pride Month anschauen. Dazu gehen wir zurück, wir machen einen Sprung zurück ins Jahr 1969. Dort sind die Ursprünge des Pride Month, und zwar in der Christopher Street in New York. In dieser Straße in New York gab es mit dem Stonewall Inn die erste Kneipe oder Bar, die sich ganz offiziell bekannt hat und gesagt hat, hey, wir sind eine Kneipe für homosexuelle Menschen. 1969, in der die Gesetzgebung in den USA das noch weitestgehend verboten hat, war das ein gewaltiger Schritt, den sie gewagt haben in diesem Stonewall Inn und sind da wirklich so an die Öffentlichkeit gegangen. Und habe ich so im ersten Schritt gedacht, okay, 69 eine Bar zu eröffnen, einen Freiraum schaffen für homosexuelle Menschen, das klang zunächst mal irgendwie so nach Nächstenliebe, nach Menschenfreundlichkeit und gedacht, ja, irgendwie schon ein cooler Schritt. Aber der Hintergrund ist ziemlich grotesk. Denn die Idee für das Stonewall Inn hat überhaupt nichts mit Menschenfreundlichkeit zu tun. Die Idee stammt von der Mafia. Die Mafia hat zu dieser Zeit homosexuelle Menschen, die noch nicht geoutet waren, erpresst, mit Schutzgeldern erpresst. Und sie sind auf die Leute zugegangen und gesagt, wenn ihr bezahlt, dann schaffen wir für euch einen sicheren Raum, in dem ihr in Kneipe gehen könnt, in der ihr nicht bedroht wird, in dem ihr rein dürft. Es ging also weder um Nächstenliebe, noch ging es irgendwie um Verständnis, sondern es ging einfach nur um Geld. So ernüchternd ist unsere Gesellschaft immer wieder aufs Neue. Aus dieser Kneipe, die grotesk entstanden ist, ist dann aber etwas hervorgekommen, etwas Neues entstanden, und zwar in dieser Christopher Street. Dort sind dann erste Demonstrationen abgehalten worden, die sogenannten ersten Christopher Street Days. Es waren Demonstrationen, in der schon zunächst mal hauptsächlich homosexuelle Menschen, aber zunehmend mehr Menschen aus allen möglichen Minderheitsgruppen aufgestanden sind und gesagt haben, wir machen auf uns aufmerksam, wir nutzen diese Christopher Street Days, um auf unsere Themen und auch unsere Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Daraus stammt der Begriff Gay Pride. Wir sind stolz darauf, auf unsere Homosexualität, und daraus abgewandelt entstand eine Bewegung und der Begriff Pride Month, ein ganzer Monat, der dem Thema gewidmet ist. Hinter dem Begriff Pride Month steckt eine extrem spannende ideologische Umwandlung. Wenn man sich das mal vor Augen führt, was dort passiert ist durch diesen Pride Month, dann ist die Umwandlung, die geschehen ist, dass Menschen, die in allen möglichen, also das hat bei weitem nicht mehr nur mit der Sexualität zu tun, sondern Menschen, die aus einer rechnerischen Minderheit der Gesellschaft kommen und sich dafür schämen, haben eine ideologische Umwandlung erfahren und sagen, ich bin stolz darauf. Ich bin stolz, zu dieser Gruppe zu gehören. Ich bin stolz, dieser Gruppe anzugehören. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn man sich diese ganze Geschichte des Pride manchmal so anguckt, dann ist das brutal nachvollziehbar. Und ich vermute, dass es auch unter uns in unserer Gemeinde sehr viele Menschen geben wird, die dem Hintergrund der Bewegung auf jeden Fall zustimmen würden und sagen würden, ja, ich verstehe das. Und ich finde das grundsätzlich auch richtig, dass Gruppierungen auf sich aufmerksam machen, weil unfassbares Leid verursacht wurde, unfassbares Leid in Menschen hervorgerufen wurde, aufgrund der Tatsache, zu einer Randgruppe der Gesellschaft zu gehören. Jetzt kamen immer wieder Leute auf mich zu, vornehmlich durch E-Mails, Schriftverkehr, manche auch persönlich, und haben mir zum Pride Month Fragen gestellt. Fragen wie, warum macht ihr als Kirche nicht beim Pride Month mit? Habt ihr ein Problem mit LGBTQAI+? Klammer auf, mein größtes Problem ist die Aussprache. Da fällt mir schwer. Aber das war die Frage. Habt ihr da als Kirche ein Problem damit? Einer hat mich gefragt, Mike, das ICF positioniert sich ja ganz offen. Es gibt auch gute Videos. Seid ihr nicht heimlich doch homophob? Wollt ihr deshalb nicht mitmachen am Pride Month? Jemand kam über die geistliche Schiene und sagt, Jesus war doch auch immer auf der Seite der Minderheiten und hat diese unterstützt. Müsstet ihr da als Kirche nicht Farbe bekennen? Und ganz ehrlich, ich finde das mega gute Fragen. Ich finde die Fragen richtig, richtig gut. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Und an einer Stelle bin ich mir zu 100% sicher, Jesus würde diese Fragen ernst nehmen. Davon bin ich absolut überzeugt. Und unser oberstes Ziel dieser Kirche, das haben wir über alles drüber geschrieben, ist es, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen auch wir diese Fragen ernst nehmen und versuchen zu beantworten. Und das haben wir getan, und einen Teil der Antwort wirst du heute und in den folgenden 3 Sonntagen hören. Es ist so, bei der Suche nach Antworten, da sind wir auf einen sehr interessanten Bibelvers gestoßen. Der steht im Römerbrief in Kapitel 12, Vers 2. Dort heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das ist einer dieser Bibelverse, Da wünschte ich mir, dass meine Bibel so einen Button hätte. Du liest den Button und dann Achtung! Warum? Wir lesen diesen Vers und wir haben zunächst so eine ganz klare Meinung. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Aber mal ganz ehrlich, was heißt das? Welchen Maßstab? Passt euch nicht der großen, der traditionellen Masse an, die in ihren Vorstellungen immer noch antiquiert sind, die halt irgendwelchen Traditionen nachhängen. Heißt es das? Passt euch nicht der LGBTQAI-Plus-Bewegung an, die traditionellen Werte nicht achten. Heißt es das? Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, dass wir Christen und wir Kirchen momentan einem absoluten Zeittrend nachjagen. Und es wird an der Zeit, dass wir die Zeit zu lesen lernen. Jesus sagt mir, ihr sollt die Zeichen der Zeit verstehen. Das, was in der Natur für euch natürlich ist, wenn ihr seht, die Kirschen werden rot, dann kommt der Sommer, dann solltet ihr auch geistlich die Zeit lesen lernen. Und unsere Zeit hat einen Trend. Der Trend dieser Zeit unserer Gesellschaft ist, dass Argumente und Gedanken überhaupt nicht wichtig sind. Was dein wirkliches Argument ist, ist mir gar nicht wichtig. Ich will wissen, welches Lager du gehörst. Bist du links oder rechts? Bist du geimpft oder ungeimpft? Bist du evangelikal oder liberal? Bist du homosexuell oder heterosexuell? Nach Gottes Maßstäben zu fragen, heißt nicht, als allererstes mal eine Schublade aufmachen und klären, in welcher Schublade bist du drin. Das ist überhaupt nicht Gottes Absicht. Nach Gottes Maßstäben fragen heißt, was sind Gottes Maßstäbe? Und welches Verhalten, welches Gedankengut passt zu seinen Maßstäben und was nicht? Und wenn wir heute uns beschäftigen mit diesem Pride-Month-Thema, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich frage null danach, in welchem Lager du drin bist. Es ist mir an der Stelle erstmal völlig gleichgültig, ob du homosexuell, heterosexuell, weiß oder schwarz oder klein oder groß oder Mann oder Frau oder whatever du bist, das Lager spielt überhaupt keine Rolle. Die Frage ist, gibt es an diesem Thema etwas, von dem Gott sagt, ändert euer Denken? Das ist für mich die Frage. Und ich sage euch jetzt schon, diese Serie, inklusive der nächsten drei Sonntage, wird uns herausfordern. Es wird uns herausfordern, weil die Frage nach Gottes Maßstäben kannst du nicht dadurch beantworten, dass du sagst, womit fühle ich mich wohl? Welche Antwort passt zu mir? Was ist für mich stimmig? Was klingt für mich richtig? Das ist nicht die Frage. Die Frage, die stellen wir Gott in seinem Wort und sagen, Gott, was sind deine Maßstäbe? Was sagst du? Was denkst du? Wo ist es dran, dass wir umkehren, dass wir unser Denken erneuern? Und Vater im Himmel, ich bete für diese ganze Serie, dass genau dieses Wunder geschieht, dass du durch unser Denken hindurchkommst mit deinem Geist. Und uns veränderst. Herr, wir wollen nach deinem Maßstab fragen und uns von dir verändern lassen. Darum bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. So, Pride Month heißt, die einen sind stolz darauf, zu einer bestimmten Personengruppe zu gehören und die anderen sind noch viel stolzer, nicht zu dieser Gruppe zu gehören. Die Frage ist, was ist Stolz? Und warum sind wir stolz? Was ist Stolz? Und ganz ehrlich, da kommen wir so an unser allererstes Problem in unserer deutschen Sprache. Was ist Stolz? Das könnte jetzt sein, morgens früh kommt dein Kind zu dir und es bringt dir ein Bild. Und das hat es für dich gemalt und das strahlt bis über beide Ohren und das bringt dir dieses Bild. Und du schaust es an und du bist stolz auf dein Kind. Ist gut, oder? Fühlt sich gut an. Gut. Folgende Situation. Da steht einer auf, in der Kneipe oder in einer Kirche, und sagt, ich bin stolz, ein weißer Mann zu sein. Fühlt sich anders an, gell? Also hoffentlich für dich fühlt sich das anders an. Aber beides Mal sagen wir stolz. Wir sind stolz auf unsere Kinder, wir sind stolz auf unsere Nationalität, auf unsere Hautfarbe, auf unsere Sprache benutzt dasselbe Wort für zwei völlig verschiedene Dinge. Und was du daran schon merkst, ist, dass wenn wir uns mit so Themen beschäftigen, darfst du nicht einfach stehen bleiben bei unserem Sprachgebrauch. Unser Sprachgebrauch ist Kultur, das ist Zeit, das ist das, was wir heute leben. Aber wenn es um Gottes Maßstab geht, dann musst du in Gottes Wort schauen, dann musst du in der Bibel nach Definitionen suchen. Dann musst du in seinem Wort suchen und sagen, hey, was ist bei dir stolz? Und ganz ehrlich, beim Wort Stolz wirst du sehr fündig in der Bibel. In der Elberfelder taucht das Wort genau Stolz 56 Mal auf. Und wenn du jetzt noch so Abwandlungen nimmst, wie zum Beispiel Hochmut, wenn du das auch dazu nimmst oder das Adjektiv, dann kommt über 100 Bibelstellen zum Thema Stolz. Und hey, über 100 Bibelstellen, das ist ein Brett. Das ist kein Randthema der Bibel. Das ist ein zentrales Thema. Und wenn du dann mal wirklich dir die Mühe machst, da kann dir KI richtig helfen dabei auch, und sagst, hey, wie können wir das definieren, was die Bibel Stolz nennt? Dann kommt dabei raus, Stolz gibt sich selbst oder auch einem anderen die Ehre für etwas, das Gott gemacht hat. Und bedeutet letztlich, dass wir nicht mehr Gott anbeten. Das ist Stolz. Stolz gibt dir selber oder jemand anderem die Ehre für das, was Gott zusteht. Und das führt dazu, dass du nicht mehr Gott anbetest, sondern irgendetwas anderes. Ich habe euch zwei Bibelstellen von, wie gesagt, über 100 mitgebracht. Der Herr ist ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Ich heiße Herr und ich bin es auch. Die Ehre, die mir zusteht, lasse ich mir nicht rauben. Ich dulde nicht, dass Götterfiguren für meine Taten gerühmt werden. Leute, und das sind jetzt nicht zwei zufällige Stellen, die ich genommen habe, um meine Meinung zu unterstreichen. Das ist der Tenor der Bibel. Wenn du diese über 100 Stellen nimmst, dann kommst du immer genau dabei raus. Gott hat ein Prinzip, ein geistliches Prinzip. Und dieses Prinzip heißt, er erwartet, dass wir demjenigen Ehre erweisen, der Ehre verdient. Und jetzt musst du genau hinhören. Dass wir dem Ehre erweisen, der Ehre verdient. Dein Kind kommt mit dem Bild. Und ich hoffe schwer, dass du es lobst. Das hat's gut gemacht. Das hat Ehre verdient. Gib ihm ein Lob. Morgen früh kommt es mit dem nächsten Bild. Und was machst du? Du lobst es hoffentlich. Das hat's gut gemacht. Es hat Ehre verdient. Jetzt kommt der dritte Tag und es bringt dir wieder ein Bild. Und was machst du? Okay, seid ihr eigentlich noch da? Ja? Glaube ich gar nicht. Was machst du? Nein! Am dritten Tag lobst du es nicht, sondern du weist es mal darauf hin, hey Kind, die Gabe für dieses tolle Malen hat Gott dir gegeben. Ah, das ist Pädagogik in Gottes Sinn. Ehre, wem Ehre gebührt. Wisst ihr, wir machen so viele gute Dinge. Auch in der Gemeinde, wir machen gute Musik, wir halten gute Reden, wir beten gut, wir machen tolle Dienste. Und dafür hat man auch ein Lob verdient. Und dieses Lob, das sollten wir den Menschen auch geben. Aber bei allem Loben ist es wichtig, dass wir verstehen, woher kommt die Fähigkeit? Wer hat sie dir gegeben? In 1. Korinther 4 heißt es, bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wär's dein eigenes Verdienst? Lass uns Lob annehmen und austeilen, aber Ehre dem geben, der Ehre verdient. So stolz präsentiert sich uns mit zwei Gesichtern. Und das ist ein Problem. Das eine Gesicht von Stolz, das nennt die Bibel Hochmut. Und Hochmut heißt, ich rechne mir etwas an, was Gott getan hat. Das ist Hochmut. Ich rechne es mir an, was Gott getan hat. Das ist so, wenn ich vor euch zum x-ten Mal in der Predigt damit angeben würde, wie gut ich aussehe. Das hat Gott gemacht. Auch komisch, gell? Irgendwie schon. Das hat was mit Hochmut zu tun. Das zweite Gesicht von Stolz ist unter frommen Menschen beliebt. Aber es ist einfach nur das zweite Gesicht von Stolz und das ist Minderwert. Ich erkenne den Wert, den Gott mir gegeben hat, nicht an. So nach dem Motto, hey, ja, Gott hat alles super gemacht, aber bei mir, da hat er irgendwie gemurkst. Oder vielleicht kennst du solche Aussagen, solche Menschen mit so einer Grundausstrahlung von Opfer. Bei mir läuft immer alles schief. Bei den anderen, da ist es cool, aber bei mir ist das Leben immer schwierig. Also alles ist bei mir anstrengend. Bei den anderen, was denen gelingt, bei mir geht es immer schief. Es ist Stolz mit dem Gesicht von Minderwert. So, und jetzt machen wir so ein ganz klein bisschen Diagnostik. Das ist manchmal echt wichtig. Wie erkennt man Stolz? Und jetzt ganz wichtig, wie erkennt man Stolz bei sich selbst? Weil wisst ihr, den Stolz von anderen, da haben wir kaum Probleme. Da kommen wir ziemlich gut klar, den sehen wir recht schnell. Aber wie erkennt man an sich selber, dass man stolz geworden ist? Und das Erste, ich bete nicht. Jetzt denkst du, ja, ich bete nicht und stolz. Naja, Folgendes, ich bete nicht, ich habe keine Lust. Also mir ist gar nicht so danach. Ich fühle es überhaupt nicht. Oder ich komme in den Worship und, das ist schon wieder so laut oder so leise. Oder ich oute mich, ich bin da immer sehr ehrlich, da singen wir nachher einen Song, den ich an und für sich schon irgendwie ein bisschen schwierig finde und dann singen wir den auch noch auf Deutsch. Das könnt ihr singen. Ich bin da raus. Das ist Stolz. Mir ist nicht nach Worship. Oder ich bete nicht, weil ich brauche das gar nicht. Warum soll ich beten, dass ich gut ankomme? Ich kann Auto fahren. Leute, vergesst nicht, sind auch Esslinge unterwegs. Nein, Spaß. Okay, für alle Esslinger. Das ist jetzt hart. Ich weiß, Dinge, wo du einfach sagst, warum soll ich beten? Das kann ich doch. Da brauche ich doch gar nicht beten. Das ist Stolz. Oder nee, ich bete nicht, weil das bringt ja nichts. Wenn ich bete, passiert so oder so nichts. Der nächste Punkt, woran man Stolz erkennt, ist, ich beurteile Dinge aufgrund meiner Erfahrung, meiner Logik und meiner Gefühle, anstelle von Gottes Wort. Leute, und ich hoffe zutiefst, dass einige hier drin sich jetzt gerade getroffen fühlen. Ich hoffe es zutiefst. Wir beurteilen die Dinge aufgrund unserer Erfahrung, unserer Gefühle, unserer Logik, so wie es für uns passt, anstelle von Gottes Wort. Das ist Stolz. Wenn Gott nicht mehr in mein Bild passt, ja, dann verabschiede ich mich von Gott. Und die höchste Form, und das erkennen wir nur noch sehr, sehr selten, wir Christen, mein Glaube hängt von meinem Ja ab. Leute, das ist zutiefster Stolz. Wir sind oft so überzeugt davon, dass unser Glaube von unserem Ja zu Jesus abhängt. Von dem, dass wir bereit sind, mit ihm zu gehen. Dass wir sagen, ja, ich bekenne mich zum Herrn. Wisst ihr, die Bibel ist 180 Grad diametral dazu. Sie sagt, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. für den Anfang deines Glaubens kannst du nichts. Und ob du durchhältst, auch nicht. Jesus ist der Anfänger und Vollender. Bilde dir bitte nichts auf deinen Glauben ein. Das ist Stolz. So, und das können wir jetzt ganz kurz machen. Wie geht Gott mit Stolz um? Mach dir mal die Mühe, schau selber in die Bibel rein. Ich habe nur drei Beispiele. König Usia wurde wegen seines Stolzes mit Lepra geschlagen, nachdem er sich erdreistet hat, Opfer zu bringen, was nicht seine Aufgabe war. Herodes starb, weil er sich weigerte, Gott die Ehre für seine Größe zu geben. Stolz führte letztlich zur Vertreibung von Israel und Juda aus Kanaan. Das sind nur drei Beispiele, wie Gott auf Stolz reagiert. Wir haben letzten Sonntag über Segen und Fluch geredet. Kannst die Predigt gerne nochmal nachschauen. Segen und Fluch, das ist eine Vorwegnahme von Gottes Gericht in unserem Leben. Und hier ist die Bibel so eindeutig. Die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Hey, Stolz verursacht einen Fluch in deinem Leben. Demut verursacht Segen in deinem Leben. Es ist ziemlich einfach, wie Gott sich hier stellt. Und bei Demut sind wir jetzt endlich angekommen bei dem Titel unserer Serie. Humility Month. Ein Monat von Demut. Und auch hier die Frage, was ist Demut? Demut müssen wir auf zwei Ebenen betrachten. Theologisch gesehen ist es die Anerkennung der menschlichen Unwürdigkeit gegenüber Gott. Du bist Gott und ich bin Mensch. Und ethisch gesehen ist es die Wertschätzung anderer über sich selber. Jesus hat eine super Eigenschaft. Er formuliert die Dinge manchmal so smooth. Er sagt, Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist Demut. Wenn du das tun willst und Jesus sagt, das ist das Wichtigste. Er sagt, du musst nicht 1200 Seiten Bibel lesen, sondern um das geht es. Das ist das Zentrale der Bibel. Er sagt, damit du das kannst, brauchst du erstens Demut gegenüber Gott. Du bist Gott, ich nicht. Eine ganz klare Positionierung. Zweitens brauchst du Demut gegenüber deinen Mitmenschen. Wenn du wirklich deinen Mitmensch höher achtest als dich selber, Leute, wir würden so viele Dinge nicht mehr tun. So viele ethische Fragen hätten sich beantwortet. Wenn wir wirklich unseren Mitmenschen höher achten würden, als meine Begierden, meine Sehnsüchte, meine Wünsche, das, was ich jetzt gerade brauche, von dem ich überzeugt bin, dass es wichtig ist. Der andere höher. Und das dritte, Demut gegenüber sich selbst. Gott hat mich wunderbar gemacht. Was passiert, wenn wir stolz werden? Leute, und das ist jetzt das Wichtigste überhaupt in dieser ganzen Predigt. Das sagt dir nicht die Welt. Und das wirst du sehr wahrscheinlich morgen nicht in der Tageszeitung finden, das wirst du auch nicht auf populären Internetseiten finden, aber du wirst es in der Bibel finden. Als Gott die Menschen gemacht hat, hat er sich etwas gedacht. Er hat ein Special-Effekt eingebaut in die Menschheit. Und dieses Special-Effekt, den nennt er Thron. Er sagt, zu jedem Menschenleben, ausnahmslos, zu jedem Menschenleben gehört ein geistlicher Thron. Er sagt, so ist der Mensch gemacht. Wie kann man das nachprüfen? Der Mensch ist so geschaffen, dass er etwas anbetet. Jeder Mensch betet etwas an. Die Frage ist nur was, aber du wirst etwas anbeten. Und Gott hat gesagt, Mensch, du bist so geschaffen, das ist meine Idee mit dir, dass du hier bist und auf dem Thron, der zu deinem Leben gehört, ich sitze. Da sitzt Gott auf unserem Thron. Und er hat Ansprüche. Er sagt, ich erwarte Ehre für das, was Ehre gebührt. Und wenn ich auf deinem Thron sitze, dann erwarte ich deine Ehre. Dann erwarte ich, dass du mich auf diesem Thron ehrst. So was passiert, wenn wir stolz werden? Das kannst du nachlesen, ganz am Anfang der Bibel, die Geschichte vom Sündenfall. Der Mensch geht her, schnappt sich Gott am Kragen und holt ihn weg vom Thron. Das macht Stolz mit dir. Wenn du stolz wirst, dann entscheidest du, dass Gott nicht mehr auf den Thron gehört. Dann sagst du, nee, Gott. Also ich finde das echt uncool, was du da machst. Also so wie du regierst in meinem Leben, diese Ehre, die du einforderst, nee, finde ich nicht cool, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Weg mit dir von dem Thron. Und jetzt passiert immer dasselbe und wir werden uns die nächsten 3 Sonntage damit beschäftigen. Das allererste, was passiert ist, ey, wir setzen uns selber hin. Geil! Endlich auf dem Thron meines Lebens. Ich bestimme. Ich sage, was richtig und falsch ist. Ich sage, was sich gut anfühlt. Ich sage, wie das Leben zu funktionieren hat. Und das machen wir so lange, bis wir checken, dass wir dafür nicht gemacht sind. Das stresst uns. Und zwar jeden von uns. Beim einen früher, beim anderen später. Aber wir merken, hey, Thron ist anstrengend. Und wir verlassen den Thron wieder. Und der zweite Schritt, den wir machen, wenn wir vom Thron gehen, dann setzen wir andere drauf. Mein Partner, meine Partnerin, meine Freunde, mein Chef, meine Kirche, mein irgendwas. Ich setze dich dahin und ich erwarte von jetzt an von dir das, was mir Gott eigentlich zugesagt hat. Das erwarte ich jetzt von dir. Und dreimal darfst du raten, es geht nicht gut. Es funktioniert nicht. Der Moment kommt, wo du checkst, hey, der da auf dem Thron jetzt gerade sitzt, der verkackt es auch. Funktioniert nicht. Also kicken wir den auch runter und dann kommt das Dritte. Wir setzen eine geistliche Macht auf den Thron. Bewusst oder unbewusst. Der Thron kann nicht leer bleiben. Das passiert, wenn wir stolz werden. Und Gott ist in seinem Urteil radikal. Betet keinen anderen Gott an, denn ich, der Herr, dulde keinen neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Das ist seine Botschaft an dich und mich heute. Warum beteiligen wir uns nicht am Pride Month? Ich verstehe die Motive wirklich gut. Es gibt unfassbar viele Menschen, die leider, und wir müssen das immer wieder aussprechen, vor allem durch Christen verletzt wurden. Es gibt so viele Randgruppen, die ausgestoßen sind, die nicht dazugehören, die zu spüren bekommen, dass sie anders sind. Und dennoch wollen wir den Pride Month so nicht mitgehen. Warum? Weil wir zutiefst glauben, dass Stolz die falsche Antwort ist. Stolz hat den Mensch zur ersten Sünde gebracht. Stolz hat dazu geführt, dass er Gott vom Thron genommen hat. Und wisst ihr, was die erste Reaktion auf die erste Sünde war in der Bibel? Scham. Und ich habe mir viele, viele Lebensgeschichten angehört und angeschaut. Und unfassbar viele Menschen aus dieser ganzen Pride-Bewegung heraus leben in Scham. Und jetzt frage ich dich einfach nur, wie logisch ist das? Wenn Stolz dich in diese Scham gebracht hat, wie logisch ist es, dass Stolz dich da wieder rausführt? Überhaupt null. Und die Bibel sagt, der Ausweg ist nicht Stolz, sondern Demut. Das Problem ist, Demut verlangt, dass wir alle mitmachen. Ich habe ganz bewusst gesagt, ich frage heute nicht, in welches Lager du gehörst, weil Stolz betrifft jeden von uns. Ausnahmslos jeden. Die Frage ist nur, wo? Wo bin ich stolz geworden? Wo habe ich Gott vom Thron gestoßen? Wo nehme ich Gottes Wort nicht mehr ernst? Wo habe ich ihm die Ehre geraubt, die ihm zusteht? Welchen Punkt macht der Heilige Geist heute in mir bewusst, dass ich umkehren soll? Das sind die entscheidenden Fragen. Und ich möchte die Predigt heute mit einem Experiment beenden. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Hey, lasst uns mal alle aufstehen. Für die, die noch wach sind, steht mal auf. Und wir machen jetzt ein Experiment und ich sagte jetzt davor schon, du musst nicht mitmachen. Du wirst nachher auch nicht komisch angeguckt, wenn du nicht mitmachst. Das ist völlig freiwillig. Das kannst du tun oder du kannst es lassen. Und auch zeitlich, es wird nicht so lange gehen, dass es dich umbringt. Also das geht vorbei. Wenn du nicht mitmachen willst, du schaffst es. Aber ich möchte dich jetzt einladen, etwas zu tun. Gott gibt Versprechen und auf diese Versprechen dürfen wir ihn ernst nehmen. Er sagt, wenn ihr eure Schuld bekennt, voreinander bin ich treu und gerecht und vergebe. Und ich möchte dich jetzt einladen, ihr seht gleich nochmal diese Fragen. Wo bin ich stolz geworden? Wo habe ich Gott vom Thron genommen? Wo nehme ich sein Wort nicht mehr ernst? Wo ist der Punkt, wo ich heute umkehren darf? Und ich lade dich ein, dass du das jetzt deinem Nachbarn sagst. Dass du dich kurz umdrehst zu deinem Nachbarn und dass du ihm so einen Punkt nennst, wo du sagst, hey, da ist es heute für mich dran, umzukehren. Da ist es dran, Buße zu tun. Und ich lade dich ein, das jetzt zu machen. Die Band spielt schon. Und ich werde diese Zeit mit einem Gebet beenden. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass wir aus deinem Wort heraus lesen und lernen dürfen, was deine Maßstäbe sind. Herr, du sprichst uns das zu und du sagst, dort, wo wir einander unsere Schuld bekennen, bist du treu und gerecht und vergibst. Und ich spreche dir das jetzt zu im Namen Jesu, deine Schuld ist dir vergeben. Du bist frei. Vater im Himmel, und ich bete, dass du uns aufs ganz Neue lehrst, was es heißt, umzukehren. Herr, nicht nur Vergebung zu erleben, sondern umzukehren. Und Herr, wir sind hier in diesem Raum so unterschiedlich. Jeder steht irgendwie an einem ganz anderen Punkt. Und wir wollen uns selber gar nicht den Maßstab zur Umkehr setzen, sondern dich bitten, dass du uns lehrst. Herr, wo ist der Punkt, an dem wir heute umkehren sollen? Unser Denken verändern, damit wir dir gerecht werden. Vater, und unsere größte Sünde, die wir begangen haben, wir haben dich vom Thron gestoßen. Wir haben dir diesen Raum genommen, der dir gehört. Und Vater, mit diesem nächsten Lied, das wir singen, das ein Gebet aus tiefstem Herzen ist, geben wir dir wieder Raum. Wir erlauben dir, dass du wieder reinkommst und den Thron ganz neu besetzt in unserem Leben. Vater, wir beten, dass du niederreißt, was sich aufgebaut hat an Lügen, an falschen Gedanken, an Unmoral, an falscher Identität. All das, was uns davon abhält, das zu sein, was du dir mit uns gedacht hast. In deinem Namen wollen wir es niederreißen. Vater, und wir geben dir jetzt diesen Raum in unserem Herzen und wir flehen dich an, komm du zurück. Nimm du den Thron wieder ein und sei uns gnädig. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.